Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, wir haben ja relativ gewichtig angefangen mit dem Thema Liebeskummer, einem wunderschönen Lied und dann jetzt einem ganz anderen Thema nochmal, viel schwierigeren Thema Menschenhandel. Jetzt gehen wir ein kleines Stückchen zurück und fangen erstmal ein bisschen mit Kultur an. Also Kultur und ein Ratespiel. Haben wir hier Opernfans? Mal kurz jemand melden. Eine Person. Okay. Ja, wollt ihr euch nicht outen oder wie? Also jedenfalls, bei einer Oper kann man ja in der Regel nicht verstehen, was die Leute singen, selbst wenn sie Deutsch singen. Das macht es für mich, gibt mir die Möglichkeit, aus ein paar Opernausschnitten ein Rätsel zu machen. Wir gucken jetzt also gleich rein in eine Oper und wer zuerst reinruft, welche Oper das ist, also wie die heißt, der bekommt diese Tafel Penny-Billig-Schokolade. So. Also, wir gucken mal, ja, also den Titel dieser Oper möchte ich gerne hören. Nee, also, aber nicht einfach jetzt tausend Sachen reinrufen, alle Opern, die ihr kennt, sondern so ein bisschen, wenn, ja, versucht es mal rauszufinden. Tristan und Isolde, klassische Liebesgeschichte der Weltliteratur. Im Mittelalter war diese Story Tristan und Isolde anscheinend tatsächlich relativ bekannt und verbreitet. Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht so genau. Es gab sie irgendwie in x Versionen. Richard Wagner hat dann eine Oper daraus gemacht. Sein Plan war wohl irgendwie, eine Oper zu entwickeln, mit der man schnell Geld in die Kassen spülen kann, auch was beim Volk gut ankommt und so. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die echt schwer aufzuführen ist. Alle möglichen Sänger sind daran verzweifelt. Die Uraufführung musste verschoben werden, weil keiner das hinkriegte. Und dann irgendwie mit Unterstützung des Kini, Ludwig II. Kam es dann 1860, sage ich jetzt mal so ungefähr, zur Uraufführung. Für alle, die lieber ins Kino gehen als in die Oper, da sieht es dann so aus. Tristan und Isolde. Die Story in Grundzügen. Tristan ist ein edler Ritter aus Cornwall und er soll Isolde, bin nicht ganz sicher, das ist eine Art Prinzessin oder sowas, aus Irland abholen und dem eigenen König von Cornwall, Marke heißt der, als Braut zuführen. Das Ding ist, diese Heirat ist so ein Deal, um den Frieden zwischen Cornwall und Irland zu sichern. Jetzt verlieben sich Tristan und Isolde bei dieser Aktion allerdings unsterblich ineinander. Der Anlass, dass sie sich verlieben, ist noch ein bisschen verwickelter. Vorher hatte Tristan den Verlobten von Isolde getötet, aber in einem fairen Kampf, also jetzt nicht irgendwie so Meuchelmord, sondern irgendwie so ein fairer Kampf. Und sie hat ihn gesund gepflegt, warum auch immer. Aber und sie bemerkt dann, oh, das ist ja der Mörder meines Mannes, will ihn gerade töten, aber dann treffen sich die Blicke und sie verliebt sich. Und dann irgendwie später, als er sie dann abholt, spielt dann ein Zaubertrank noch irgendeine Rolle. Aber Richard Wagner hat gesagt, das hätte auch Wasser sein können. Trotzdem, wären die beiden ineinander verliebt gewesen. Also, eine Liebe, die nicht sein darf. Das ist der Punkt. Denn Isolde muss den König heiraten, um den Frieden zu sichern. Und auch Tristan will jetzt nicht seinem König die Braut da ausspannen. Die beiden handeln eigentlich recht ehrenhaft, aber sie lieben einander. Und jetzt treffen sie sich natürlich von nun an heimlich hinter dem Rücken des Königs. Und es kommt natürlich dann irgendwie raus. Und kurz gesagt, irgendwie der Ausweg aus dem Dilemma ist dann irgendwie der eigene Tod. Scheint dann so der eigene Tod zu sein. Also was anders scheint das nicht zu lösen. Der Punkt ist der, oder mein Punkt ist der, ich weiß gar nicht, ob ich die ganz richtig verstanden habe, die Story, aber Liebe macht das Leben nicht immer leichter. Liebe ist manchmal ein Auslöser von Problemen. Die letzte Geschichte in unserer Reihe handelt auch davon, dass Liebe manchmal irgendwie nicht die Lösung ist, sondern sogar eher Teil des Problems. Kummer macht. Die Hauptfigur ist wieder Jakob, der hat uns ja letzte Woche am Rande schon beschäftigt. Da war ein alter Vater. Jetzt gehen wir sozusagen in der Geschichte chronologisch wieder ein bisschen zurück, wo er noch ein junger Mann ist. Auch vorletzte Woche spielte Jakob schon eine Rolle. Jakob ist in der Story sozusagen so eine Art Tristan, der hier seine Isolde findet. Aber es ist problematisch. Wir schauen auf die Geschichte jetzt weniger mit dem Blick auf unsere eigenen Liebesgeschichten. Also es geht mir heute nicht so sehr um diese klassische Form von Liebeskummer, sondern eher um den mit dem Blick auf unsere eigenen Gemeinschaften, in denen wir so sind. Also zum Beispiel auf unsere Kirche oder auf jede andere Art von Gemeinschaften, in der du steckst. Familie, Kollegen, Freundeskreise, wie auch immer, wo Menschen zusammen sind. Also nicht unbedingt nur jetzt Liebespaare, sondern mehr ein bisschen weiter gedacht. Wir in unserer Gemeinschaft. Und wir werden merken, dass diese Verhaltensregel liebt einander, die ist ja eigentlich eine schöne Regel, dass die nicht ausreicht, um Gemeinschaften zu gestalten. Denn Liebe kann tatsächlich manchmal Auslöser von Problemen sein. Ich lese den Text für heute vor, steht in Genesis 29. Die Vorgeschichte ist die, Jakob ist da auf der Flucht vor seinem Bruder, den hat er nämlich bitterlich betrogen. Er ist Tristan, aber nicht so dieser edelmütige Ritter. Das ist Jakob irgendwie nicht. Er hat seinen Bruder betrogen, muss jetzt abhauen und trifft auf der Flucht auf seine Verwandtschaft, auf den Bruder seiner Mutter und deren Familie. Und seine Mutter hatte ihn in dem Betrug ja so ein bisschen unterstützt. Also der trifft sozusagen auf diese Art von Mischpoke jetzt da und da fühlt er sich durchaus sicher. Genau. Und arbeitet jetzt dann für Laban. Und jetzt lese ich mal diesen Text. Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels. Eines Tages sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist. Was willst du als Lohn haben? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere ist Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Jakob liebte Rahel und so sagte er, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Ich will dafür 7 Jahre bei dir arbeiten. Laban sagte, ich gebe sie dir lieber als einem Fremden, bleib also die Zeit bei mir. Es ist praktisch seine Cousine. Hm? Jakob arbeitete bei Laban 7 Jahre für Rahel und weil er sie so sehr liebte, kamen ihm die Jahre wie Tage vor. Danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um, gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe, ich will mit ihr Hochzeit halten. Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein, aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab Laban ihr seine Sklavin Silpa. Dieser kleine Nebensatz ist für die Story heute gar nicht wichtig. Das ist dann in der Geschichte später, spielt die eine Rolle. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann geben wir dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Jakob ging darauf ein. Nachdem die Woche vorüber war, gab Laban ihm auch Rahel zur Frau. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Satz. Als Dienerin gab er Rahel seine Sklavin Bilha. Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Er blieb noch einmal 7 Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. So, Jakob und Rahel, das sind die beiden hier. Das ist die erste große Liebesgeschichte, die die Bibel erzählt. Also wir erfahren vorher schon von Paaren, aber also Adam und Eva, gut, da gibt's jetzt nicht viel Auswahl, deswegen kann man sagen, so, dann erfahren wir zum Beispiel Abraham und seine Frau Sarah, die lernen wir als altes Paar kennen, ob da mal eine Romanze im Spiel war. Isaak und Rebekka, naja, sie wird für ihn ausgesucht. Also hier ist so die erste richtige Liebesgeschichte. Das ist sogar, wenn man es, man könnte sogar hinein oder herauslesen, das scheint sogar Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein. Denn als Jakob sie zum ersten Mal sah, diese Rahel, das habe ich eben nicht vorgelesen, aber ihr seht diese Szene hier auf dem Bild, das war an einem Brunnen, da kommt er dahin, da sind so Hirten mit ihren Herden und die warten alle, bis alle da sind, bis nicht alle Schafe auch, ja, aber alle Hirten, um gemeinsam dann diesen Stein, man sieht das da unten, vom Brunnen wegzuschieben, der ist so schwer. Und jetzt kommt da diese Rahel dazu und Jakob lernt sie kennen und ein paar Sätze später steht wie in so einem Nebensatz, dass der zu dem Brunnen geht und den Stein einfach wegschiebt. Also typisches Verhalten, eine schöne Frau ist im Raum und der Mann wächst über sich hinaus. Also das ist immer wieder aufgefallen, dass Jakob den einfach jetzt so wegschiebt. So und er fällt ihr da um den Hals, er küsst sie auch, allerdings mehr so Verwandte. Ja, aber da man hat den Eindruck, da geht ja schon was. So, da funkt es schon. Der Mann arbeitet 7 Jahre und da steht, es verging wie im Flug, wie ein Jahr, wie ein Tag. Ja, die echte erste große Liebe der Bibel. Insgesamt arbeitet er sogar 14 Jahre für sie. Und als Jahre später, irgendwann bei der Geburt ihres zweiten Sohnes Rahel sterben wird, da wird das aus diesem Jakob einen alten traurigen Mann machen, der seine Liebe zu dieser Frau auf ihre beiden Söhne überträgt und das löst auch wieder Probleme aus, weil er die anderen Söhne vernachlässigt, das war ja letztes Mal die Geschichte. Also Jakob und Rahel, die erste große Liebesgeschichte der Bibel. Liebe, könnte man sagen, in ihrer größten Form oder in einer großen Form, die allerdings nicht wenige Schwierigkeiten auslöst, die sogar der Auslöser von Schmerz sein wird, sogar von Hass. Schauen wir kurz mit einem analytischen Blick, also Analyse ist ein großes Wort, aber wir gucken mal kurz in den Text rein, um ihn zu verstehen, in so ein paar Stellen. An die wichtigsten Stellen so. Also, ich lese es nochmal so kurz durch. Jakob war nun schon einen Monat lang im Haus seines Onkels. Eines Tages sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst für mich arbeiten, nur weil du mein Verwandter bist, was willst du als Lohn haben? Und er sagt dann, ich will Rahel, gib mir Rahel als Lohn sozusagen. Da könnte man jetzt rein interpretieren, der kauft die ja quasi, ne? Das ist aber hier nicht der Gedanke. Der Gedanke ist, dieser mittellose Jakob kann den Brautpreis nicht zahlen. Für uns hört sich das nach Kaufen an. Das war damals aber nicht ganz dasselbe. Ja, ein Bräutigam brachte sozusagen dem Brautvater irgendwie, da musste ein bisschen was an Werten rüberfließen. Aber es ist nicht ein Kauf, es ist, man weiß es nicht. Es ist jedenfalls ein ganz üblicher Vorgang. So. Das soll hier also überhaupt nicht andeuten, dass Rahel das nicht gewollt hätte oder so. Und der die einfach praktisch sich so kauft. Nun hatte Laban 2 Töchter, die ältere ist Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Da müssen wir kurz stehen bleiben. Rahel war ausnehmend schön. Lea hatte glanzlose Augen. Also dieses Wort glanzlos, da steht rakot. Die meisten Übersetzungen schreiben da matt. Hatte matte Augen. Glanzlos, kann man dazu dann auch sagen. Es kann aber auch sanft heißen. Du könntest genauso gut übersetzen, sie hatte sanfte Augen. Es kann sogar schön heißen, das leuchtet mir nicht ganz ein. Und das würde hier auch tatsächlich keinen Sinn machen. Ne? Er hatte schöne Augen, Rahel aber war ausnehmend schön. Nee, wahrscheinlich soll es schon eine Gegensatz sein. Es kann auch sowas wie schwach heißen. Es kann sowas wie verletzlich heißen. Ein Ausleger sagt, was hier gemeint ist, sei, dass Lea leicht zum Weinen zu bringen gewesen sei. Das würde ich jetzt mal ein bisschen für hineininterpretiert halten, aber tatsächlich die Bedeutungsbreite dieses Wortes meint mehr als einfach nur zu sagen, naja, also Lea hatte halt so einen trüben Blick, die war nicht schön, Rahel war die Schöne. Also dieses Wort meint noch mehr. Ihre Augen erzählen etwas über sie. Sanfte Augen, ein verletzlicher Mensch, ein matter Blick, vielleicht ein schwacher Mensch, ein Mensch, der leicht zu treffen ist. So, jetzt geht es da weiter mit den Versen 18 bis 21, wo er sieben Jahre für sie arbeitet und so weiter. Und dann 21, danach sagte er zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir jetzt die Frau, um die ich gearbeitet habe, ich will mit ihr Hochzeit halten. Da kann einem kurz auffallen, Laban kommt da selber nicht drauf. Also wenn der nichts gesagt hätte, der hat das nicht eilig. Mit der Hochzeit verliert er ja seine Tochter und jetzt auch noch eine Arbeitskraft da. Aber klar, Jakob denkt dran. Laban lud alle Leute im Ort zur Hochzeitsfeier ein, aber am Abend führte er nicht Rahel, sondern Lea ins Brautgemach und Jakob schlief mit ihr. Als Dienerin gab er Laban ihre Sklavin Silpa. So, also mein Gedanke ist ja, hey, das funktioniert. Also, das ist aber im Genesis-Buch ab und zu so, dass dass Tricks funktionieren, wo du denkst, aber das ist doch kein guter Plan. Also das fällt doch auf. Also Jakob hatte ja vorher, kurz vorher, naja, 7 Jahre vorher, aber von dem Kapitel her, im Kapitel vorher, seinen Vater dadurch betrogen, dass er sich Ziegenfelle anzieht und der blinde Vater betastet das und hält das dann für seinen haarigen Bruder. Da würde ich auch sagen, das probiert das nicht, das funktioniert im Leben nicht. Aber das sozusagen diese, es geht hier nicht so sehr darum, ob dieser Trick funktioniert, was hier gesagt werden soll, auch diese Lea ins Bettschmuggelgeschichte, ne? Also man könnte natürlich sagen, gut, da war Alkohol im Spiel, Hochzeit, verschleierte Braut, Dunkelheit, alles klar. Man kann sich dann aber auch wieder fragen, wo ist Rahel eigentlich in der Zeit? Aber gut, worum es geht, was der Text sagen will, ist, hier wird zwischen Rahel und Jakob, hier werden Fakten geschaffen durch diese Hochzeitsnacht, da gibt's kein Zurück. Da gibt's in der damaligen Zeit nicht einfach, oh Fehler, annullieren wir. Nee, da gibt's kein Zurück. Es werden Fakten geschaffen, an denen beide keine Schuld tragen. Auch Rahel, man kann ja jetzt nicht sagen, die kann da nicht Nein sagen, ja? Also, hier werden Fakten geschaffen, an denen beide keine Schuld tragen und an denen alle Beteiligten leiden werden, außer Laban. Aber alle anderen werden ein Leben lang darunter leiden. Und das geht nicht zurück. So. Am Morgen sah Jakob, dass es gar nicht Rahel, sondern Lea war. Da stellte er Laban zur Rede. Warum hast du mir das angetan? Ich habe doch um Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Und dann sagt er, es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Also, es ist bei uns nicht Sitte. So ein bisschen ein linker Kerl ist das ja schon, ne? Man meint fast, er erinnert Jakob daran, was er selbst gemacht hat. Also bei uns zieht man nicht die Jüngeren den Älteren vor. Wir machen hier sowas nicht. Jakob selbst ist der Jüngere, wenn auch nur um ein paar Minuten. Und er hat seinen älteren Bruder um alles betrogen, was dem Älteren eigentlich zustand, ne? Bei uns ist es nicht Sitte. Jakob ist selbst ein Betrüger und wird jetzt hier betrogen. Verbringe jetzt mit Lea die Hochzeitswoche, dann geben wir dir Rahel noch dazu. Du wirst dann um sie noch einmal 7 Jahre arbeiten. Er geht dann darauf ein. Und muss mindestens nicht nochmal 7 Jahre warten, ne? Immerhin, nur eine Woche. Aber sie ist jetzt nur seine zweite Frau. Also das ist die erste Frau und jetzt ist da so eine Nebenfrau, Rahel. Also die große Liebe wird jetzt ein Leben lang nur die zweite sein. Und Lea macht aus diesem Liebesduo ein Trio. Ein Leben lang. Jetzt ist mir noch ganz wichtig der letzte Vers. Ich hoffe, ihr könnt den jetzt gleich, ich werde euch mal sagen, wie er eigentlich da steht und ihr könnt euch das kurz merken. Jakob schlief auch mit Rahel und er hatte sie lieber als Lea. Und er blieb noch einmal 7 Jahre lang bei Laban und arbeitete für ihn. Aber er hatte sie lieber als Lea. Dieser kleine kurze Satz. Er hatte sie lieber als Lea. Wörtlich übersetzt steht das da so. Und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Das ist ein ganz komischer Satz. Sinnvoll wäre, und er liebte auch Rahel genau wie Lea. Das wäre ein sinnvoller Satz. Oder, und er liebte Rahel mehr als Lea. Aber auch Rahel mehr als im selben Satz geht eigentlich nicht so richtig. Lässt die Übersetzung deswegen hier auch einfach weg. Ja, da ist nichts mehr mit auch. Da wird einfach gesagt, und er hatte sie lieber als Lea. Aber eigentlich steht, er liebte auch Rahel mehr als. Also im Grunde macht der Satz am Ende mit mehr als Lea kaputt, was er am Anfang aufbaut. Er liebte auch Rahel mehr als Lea. Er verkehrt am Ende ins Hässliche, was am Anfang schön anfängt. Er liebte auch Rahel. Ne? Lea, aber eben auch Rahel. Das wäre ja schön. Abgesehen davon, ob man sich fragen kann, ob Polyamorie, ob das wirklich funktioniert. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Hier sind am Satzanfang im Hebräischen 2 geliebt. Er liebte auch Rahel. 2 sind geliebt. Am Ende eine weniger. Der Satz reißt am Ende ein, was er am Anfang aufbaut. Der Satz macht im Grunde genau dasselbe wie die ganze Geschichte. Es fängt an mit einer großen Liebe und am Ende endet es mit jemandem, der weniger geliebt ist. Tristan und Isolde, beide lieben sich unsterblich. Es fängt so schön an. Aber was ist eigentlich mit dem Kerl, diesem König? Er ist eigentlich ein netter Kerl. So, also jedenfalls wirkt er auf mich da so. Der hat auch nichts falsch gemacht. Das ist der weniger Geliebte, der vielleicht bei Tristan und Isolde sogar der gar nicht so sehr Geliebte. Jakob und Rahel, beide lieben sich unsterblich, aber was ist eigentlich mit Lea? Nette Frau vielleicht, hat nichts falsch gemacht. Also Liebe macht das Leben manchmal zu einem, wo jemand nicht geliebt ist. Und der nächste Satz, den ich extra weggelassen habe, weil ich ihn erst jetzt vorlesen will, der bringt es auf die Spitze. Und er bringt aber noch einen weiteren Protagonisten in diese Story. Der letzte Satz geht so: Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Deshalb, und was dann passiert, müssen wir uns jetzt nicht angucken. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Und wenn man da guckt, was eigentlich da steht, dann steht da, zurücksetzte ist nett gesagt. Da steht, dass Lea gehasst wurde. Jetzt versteht man diese Übersetzung, weil man sagt, ja gut, gehasst. Die Gut wird ja nicht gehasst. Sie wird ja geliebt. Nur halt weniger. Vielleicht ist es so, dass sich weniger geliebt fühlen für den, der sich weniger geliebt fühlt, gar nicht so anders anfühlt als gehasst werden. Als würde man zurückgesetzt, wird sie ja auch. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte, dass Lea gehasst wurde. Das mag man jetzt übertrieben finden, dieses gehasst. Vielleicht, wenn wir an Situationen denken, wo uns Menschen so begegnen, dann sagen wir, warum reagiert der jetzt oder die so emotional, so beleidigt, so verletzt, so gereizt, nur weil jemand jetzt dich nicht so gesehen oder so wahrgenommen hat. So ist halt die Welt jetzt. Reiß dich mal zusammen. Es gibt dir doch nicht das Recht, gleich so emotional zu werden und das als Hass auszulegen und selber Groll aufzubauen. Ja, aber so ist der Mensch. So fühlt Lea. Es wurden schon Kriege geführt aus verletztem Stolz heraus. Es gibt Hass zwischen Völkern über Generationen aus dem Gefühl heraus, dass man als Volk übergangen wurde. Man hat verzweifelt an der Menschheit, dass sie das so empfindet und dann sich solche Gefühle da aufstauen. Man kann daran verzweifeln, aber so ist der Mensch. Man kann sagen, das ist doch eine völlige Überreaktion. Weniger Liebe gleich als Ablehnung, Zurücksetzung, Hass auszulegen. Aber es passiert eben. So, wenn ich jetzt das bisherige mal kurz zusammenfasse, dann sind das zwei Dinge. Und ich möchte danach einen wichtigen Schritt noch weitergehen. Also, das erste: große Liebe kann tief verletzen. Das spricht nicht gegen die Liebe, aber das verdeutlicht, dass Liebe allein noch kein Garant für das Glück aller Beteiligten ist. Liebe allein ist noch kein Garant für das Glück aller Beteiligten. Liebe kann verletzen. Diese Lea hier, die war übrigens in der Szene eigentlich nicht dabei, aber der Maler hat sie hier mit reingenommen, ist tief verletzt. Große Liebe kann zu Ungerechtigkeit führen. Lea fühlt sich gehasst und es wird ein elender Schwesternzwist sich jetzt entspinnen zwischen den beiden. Jakob, also wo der hinkommt, schafft er das, ne? Also Bruderzwiste auszulösen. Seinen eigenen, dann bei seinen Kindern, jetzt noch bei seinen Frauen. Und Generationen später, also das wäre diese, Liebe kann zu Ungerechtigkeit führen. Generationen später wird in einem Gesetzestext im 5. Buch Mose Folgendes stehen. 5. Buch Mose 21. Gesetzt den Fall, ein Mann hat zwei Frauen, von denen er die eine mehr liebt als die andere, und beide haben ihm einen Sohn geboren. Wenn der Zuerstgeborene von der weniger geliebten Frau stammt, darf der Vater bei der Verteilung des Erbes den Sohn der Frau, die er mehr liebt, trotzdem nicht bevorzugen und ihn als Erstgeborenen behandeln. Als ob hier gesagt werden soll, hatten wir schon mal, so wie bei Jakob, so darf das nicht laufen. So geht das nicht. Liebe darf nicht zu Ungerechtigkeit führen. Tut sie aber. Deswegen wollen wir das hier mal regeln. So. Also, was wollen wir daraus machen? Für unsere Beziehungen, für unsere Gemeinschaften. Liebe ist hier nicht die Lösung. Liebe ist hier ein Teil des Problems. Natürlich nicht der einzige Teil, aber ein Teil des Problems. Weil Liebe jemandem gilt, gilt sie einem anderen nicht so. Jonathan Sacks, den ich jetzt mehrmals zitiert habe, dieser Mann, sagt es so: Liebe, die Emotion, die Bindungen zwischen Menschen formt. die neues Leben in die Welt bringt, ist weder einfach noch immer gutartig in ihren Auswirkungen. Weil wir Menschen sind, können wir nicht anders, als Person X auf eine andere Weise zu lieben als Person Y, einfach weil X und Y nicht dieselben sind. Natürlich, wir können platonisch lieben, alle gleich behandeln. Aber das wäre nicht mehr menschliche Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kind. Eine Welt, in der wir Fremde genauso lieben wie Freunde, Nichtverwandte genauso tief wie die eigene Familie, eines anderen Kinder genauso wie die eigenen, wäre nicht mehr als menschliche Welt erkennbar. Und was immer das wäre, der Bibel geht es um das krumme Holz, aus der die Menschheit geschnitzt ist. Die Frage, die sich stellt, ist die: Wie sollen wir leben? Wir, die wir Menschen sind, die wir Leidenschaften haben, Freuden, Sehnsüchte, Liebe und darum auch Verletzlichkeiten. Eine Liebe, die keine Unterschiede macht, die entrückt, distanziert und indifferent wäre, bliebe, wäre einfach nicht Liebe zu einem anderen Menschen in seiner oder ihrer Einzigartigkeit. Also, nicht ganz einfach seine Formulierung, aber ich schätze, ihr habt das verstanden. Und deshalb ist Liebe nicht die Lösung oder Liebe allein nicht die Lösung. Und deshalb stellt sich die Frage, ja, wie sollen wir denn leben, wenn wir nur auf diese Art lieben können, wie er es hier beschreibt. Wenn das aber noch nicht reicht, um für Frieden zu sorgen oder für Gerechtigkeit oder für gesunde Gemeinschaften. Weil Liebe eben immer einem konkreten Menschen gilt und damit irgendwie nicht allen konkreten Menschen gleich. Die Hoffnung der Ansatz einer Antwort, wie sollen wir denn leben, liegt meines Erachtens in diesem letzten Satz. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte oder eben sogar hasste. Deshalb, der Herr sah. Mag sein, dass Lea nicht gehasst wurde, dass sie sich nur so fühlt. Mag sein. Aber der Herr sah das. Also der sieht das, der fühlt das auch. Das steht ja so da, als ob es so wäre, ne? Also das Gefühl, was sie hat, das fühlt er auch. Wieder das gleiche Muster, wie in den anderen Geschichten auch. Die Geschichten fühlen mit dem Zurückgesetzten, also mit diesem Ismael oder dem Esau oder letzte Woche mit den Brüdern. Der Herr sah, was das mit einer Frau macht, deren Augen etwas von ihrer Verletzlichkeit erzählen. Die vom eigenen Vater einem Mann untergejubelt wird, vielleicht weil der Sorge hat, dass sie sonst gar keiner mehr nimmt oder wie. Der Herr sah, was das mit ihr macht. Die jetzt ein Leben lang von einem Ehemann weniger geliebt wird. Der Herr sah, dass Lea ein Opfer ist. Auch, dass Rahel ein Opfer ist und Jakob auch. Keiner ist so wirklich schuld. Ist einfach irgendwie dumm gelaufen. Ist jetzt halt so, aber der Herr sah. Gott sieht das. Also diese Liebe Gottes, mit der er das sieht, die ist auf eine gewisse Weise ein Widerspruch oder zumindest was ganz anderes als unsere menschliche Liebe, wie wir sie gerade beschrieben haben. Sie ist ganz anders. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, Liebe ist nicht die Lösung. Sie macht bisweilen alles noch schlimmer. Das Christentum gründet sich aber auf den Glauben, dass die Liebe die Lösung ist. Nämlich Gottes Liebe. Dass Gott uns liebt, dass das unsere Rettung sei, weil sie jeden gleich liebt und dennoch irgendwie jeden als Einzigartigen. Menschliche Liebe ist toll, wir haben auch keine andere, aber menschliche Liebe führt nicht zwangsläufig zu Gerechtigkeit. Göttliche Liebe ist da irgendwie qualitativ ganz anders. Der sieht nicht die schöne Rahel, die sieht er auch, aber er sieht hier die verletzliche Lea mit ihren glanzlosen Augen. Und er sieht den nicht erwählten Ismael genauso und den leicht zu übertölpelnden Esau. Ja, dem passiert das ja gleich zweimal. Gottes Liebe, mit der er sieht, trägt den Namen Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Und das ist eine andere Art von Liebe. Sie wendet sich dem Menschen nicht zu, weil der stark und schön ist, sondern sie wendet sich ihm zu, weil er nicht so stark und nicht so schön ist. Und deshalb Zuwendung braucht. Das Genesis-Buch erzählt sozusagen davon, dass Gott sich nicht vom Menschen abwendet, weil der so gar nicht dem Ideal entspricht, wie er eigentlich gedacht war, sondern dass sich Gott dem Menschen zuwendet, weil der so gar nicht dem Ideal entspricht, wie es eigentlich gedacht war. So, wenn nun Menschen versuchen, Gemeinschaft zu leben, dann kann es nicht unsere menschliche Liebe sein, auf die wir das bauen. Und wenn wir jetzt mal nicht so große Worte wie Liebe nehmen, dann sagen wir mal menschliche Freundschaft oder Sympathie oder die Chemie oder was so zwischen uns halt stimmt. Das kann nicht das Fundament sein. Das wird nicht funktionieren. Und da, wo es funktioniert, da geht es das, gerade weil es funktioniert, dafür an einer anderen Stelle schief. Ja, wenn Leute hier ganz dicke sind, dann fühlen sich Leute hier ausgegrenzt. Wenn eine Kirche ganz homogen ist, aus Leuten besteht, die sich total gut leiden können, dann ist das wunderbar, wenn man drin ist, dann kommt man aber sauschwer rein. Je mehr Glück es innerhalb einer Gruppe gibt, wenn wir mal dieses menschliche Freundschaftsding da nehmen und sagen, das löst Glück aus, je mehr das Glück einer Gruppe davon abhängt, desto verletzlicher ist das und kann zu Verletzungen führen, weil das sind nur Menschen, die da so eine Gruppe bilden. Und Menschen tun solche Dinge, andere weniger lieben. Also wie sollen wir denn leben? Das schwingt in dieser Predigtreihe mit. Wie sollen wir hier als City Church leben? Was für eine Art von Gemeinschaft wollen wir sein? Denn wir sind ja jetzt nur mal Menschen und haben nur menschliche Liebe zur Verfügung. Und ich habe echt überlegt, wie ich jetzt in kurzen Worten noch sage, was das für uns bedeuten könnte. Ich habe bei Bonhoeffer noch mal reingelesen. Gemeinsames Leben heißt ein Klassiker, wo er versucht, das zu beschreiben. Wie können Menschen, glaubende Menschen, die nur ihre normale Liebe zur Verfügung haben, aber die von Gott geliebt sind, wie können die zusammenleben? Und er schreibt an einer Stelle, es ist für jedes christliche Zusammenleben eine Daseinsfrage, dass es gelingt, rechtzeitig das Unterscheidungsvermögen zutage zu fördern zwischen menschlichem Ideal und Gottes Wirklichkeit, zwischen geistlicher und seelischer Gemeinschaft. Es entscheidet über Leben und Tod einer christlichen Gemeinschaft, dass sie in diesen Punkten so bald wie möglich zur Nüchternheit kommt. Also mit seelischer Gemeinschaft, da meint er das, was wir hier menschliche Liebe genannt haben. Also wo, Freundschaft, das, wo es einfach stimmt zwischen Leuten. Und mit geistlicher Gemeinschaft, da sagt er, das ist was anderes. Das ist aber was anderes. Und er sagt, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Menschliches Ideal, alle finden sich gemeinsam toll und sind glücklich. Ja, das ist was anderes als Gottes Wirklichkeit. Das müssen wir mal ganz nüchtern sehen, sagt er. Wir sind alle von Gott geliebt, deshalb sind wir eine Gemeinschaft. Und das mag sich jetzt ganz toll anfühlen oder gar nicht so toll anfühlen, das spielt nicht die große Rolle. Das müssen wir irgendwie nüchtern sehen. Diese Wirklichkeit ist trotzdem da. Er sagt das sogar so, zwischen dir und dem anderen, da steht Christus. Also Christus, Gottes Liebe, die sich in Christus zeigt, die steht zwischen mir und dem anderen. Ja, das verbindet uns jetzt, ob wir uns mögen oder nicht. Aber das steht auch zwischen uns, diese Liebe, Christus. Das schützt mich auch vor dem anderen oder ihn vor mir. Das schützt auch vor der Erwartung, er oder sie müsse jetzt dich lieben, so wie du das verdienst. Muss er nicht, kann er gar nicht. Kann er nur durch Christus. Sozusagen indirekt. Klingt abstrakt, ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch abstrakt. Ich habe gedacht, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie so eine Mama oder ein Papa, egal, die ihre beiden Kinder, Geschwister hier, an links und rechts an der Hand hat. Irgendwie so kann man sich Christus vielleicht vorstellen. Und die sagt den beiden schon, liebt einander. Und das funktioniert zwischen den beiden manchmal auch. Aber das geht irgendwie nicht ohne sie oder ihn. Vielleicht kannst du da ja das nächste Mal dran denken, wenn dir in deiner Gemeinschaft jemand auf den Geist geht. Wenn da keine positiven Gefühle sind, wenn du denkst, ich werde nicht gesehen, wenn du enttäuscht wurdest, wenn du verletzlich warst und jemand hat es nicht gemerkt und jetzt bist du verletzt. Vielleicht kannst du daran denken, diese Gemeinschaft, die gründet sich nicht auf menschliche Freundlichkeit, sondern die gründet sich auf Gottes Liebe. Und diese Liebe, die steht zwischen uns. Der sieht mich und der sieht den anderen. Und der liebt mich, so wie ich bin, und den anderen, so wie er ist, und doch uns beide. Nur deshalb, weil ich so von Gott gesehen und geliebt bin, bin ich überhaupt hier. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.